Maxim Biller. Biografie. Erstes Buch. 1. Party bei Valhalla Film. Vielleicht, aber nur vielleicht, wäre alles anders gekommen, wenn Noah Forlani, mein Freund und Bruder, an Silvester 2005 nicht nach Berlin geflogen wäre, wo er bei einer kleinen verwirrten Filmparty in der Schliemannstraße 12 erst den Tisch mit den Wasabi-Canapés und dem südafrikanischen Prosecco umwarf und danach Edel Uhrmacher vor allen Leuten die linke Wange streichelte. War also alles seine eigene Schuld? Er hätte genauso zu Hause in Herzlepitour bleiben können, wo seine etwas zu klein geratene Frau Merav mal wieder ein Essen gab, bei dem 10 langweilige Israelis den ganzen Abend leise sprechend um ihren 3 Kilometer langen Mogensen-Tisch herumstanden und Krevetten auf Rucola aßen. Ja, genau, die Merav. Die mit dem Nen-Goldin-Komplex, den Prada-Stilettos, dem eher warmen als kalten Herzen und der unangenehmen Angewohnheit, Noahs Freunden Extramuros zu erzählen, er könne nur, wenn er sich in einem schmutzigen Hemd aufs Bett setzte, die Hände ans imaginäre Steuer legte und zu ihr sagte, »Und, Kleine, wohin soll ich dich mitnehmen?« Ich war in dieser Nacht nicht in Berlin und nicht in Herzliebitur. Und wäre ich nicht nach Prag gefahren, um die Saunasache und alles andere zu vergessen, hätte Noah auch nicht meine Wohnung niederbrennen können. Und die Shylock Vahir-Datei wäre noch da und Noah nicht ein ganzes Jahr tot gewesen. Aber vielleicht wäre es, was mich angeht, noch klüger gewesen, in Herzliebitur bei Merafs Abendessen dabei zu sein und eine von diesen Tel Aviver Kantina-Schabracken kennenzulernen, die zwar alle genug jiddische Mame in sich haben, aber trotzdem wissen, dass beim Sex die Finger der Frau nicht dazu da sind, heimlich unter der Bettdecke zu zählen, wie lange es noch dauert, bis der zukünftige Ehemalige endlich K.O. gehen wird. Während ich, der alles wissende, nichts verstehende Solomon Karubina, in Prag auf einem Balkon des Hotels Udvo Kocek stand, auf dieses blasse frühkapitalistische Silvesterfeuerwerk über dem Hradschin guckte und überlegte, was der Unterschied zwischen Neoliberalismus und Kommunismus war, kommt darauf an, wer fragt, rutschte Noah in Berlin fast aus bei dem Versuch, sich Gary Harper zu nähern, in Brentwood und Umgebung wegen seiner sexuellen Möglichkeiten auch El Dick genannt. Gary war mit Tal der Self-Hater Schmelnik da, dem manischen, rotgesichtigen, matzebrotdünnen Israeli, der für Noah das zweite Goebbels-Video drehen sollte, was er aber noch nicht wusste. Noah wollte Gary ein gutes neues Jahr wünschen. Er wollte ihn auch fragen, ob sie sich nicht mal in L.A. sehen könnten, entre nous. Er habe dort wegen der Beteiligung an einem Fairtrade-Kosher-Nacho-Inn bald zu tun. Und er wollte ihm sagen, aber erst später, er könne nur in der Gegenwart besonders berühmter, bedrückter Leute seine eigenen Geld- und Post-Holocaust-Depressionen vergessen. Vor allem, wenn diese Leute wie Gary L. Dick Harper im letzten Bryan Singer-Film den neuen Obernazi Tom Cruise an die Wand gespielt hatten, an der dieser zum Schluss von den anderen Goyim in gehackte Leber verwandelt wird. Noah machte, nachdem er das Gleichgewicht wieder erlangt hatte, einen Schritt zu viel. Er stand jetzt so dicht vor Gary, dass der genauso tief in seine aufgerissenen Augen blicken konnte wie ein Betrunkener in die Toilette, in die er sich übergeben wird. Und während Noah noch den Mund öffnete, um wie immer etwas völlig Falsches zu sagen und sich dabei wie in einem Film vorkam, der in Superzeitlupe lief, sagte Gary, »Easy, du Homo!« »Easy, du Homo?« Noahs Film rollte langsam weiter. Noah dachte, »Wo ist Mamas Kamera, die mich schon wieder filmt?« Und er sagte gleichzeitig, »Happy New Year, Gary!« Dann küsste er ihn auf beide Wangen, wie es sonst die Alten und die Jungen an Rosh Hashanah in der Synagoge tun. Er leckte ein bisschen zu lange das Gesicht des besten Freunds von Owen Wilson, Conan O'Brien und Senator Kennedy ab. Und der Rest von Noahs Film lief im Zeitraffer. El Dicks Faust flog gegen Noahs platte tatarische Nase, worauf Noah in den Tisch mit den Wasabi-Canapés und dem Prosecco stürzte. In diesem Moment wusste Noah noch nicht, dass er bald keinen Cent mehr haben würde, nichts mehr von dem sagenhaften Schatz, den sein Vater, der alte Schleumer Forlani, in 50 schnellen Nachkriegsjahren zusammengeklaut hatte. Aber es fühlte sich schon genauso an. 5 Sekunden später kam Edel Uhrmacher ins Spiel. Edel war groß und ein bisschen fett. Aber wer sie im Badeanzug sah, dachte, so fett ist sie gar nicht. Und wenn ihre Pflaume nicht so groß ist, wie sie eigentlich sein müsste, wenn sie so angenehm schmeckt wie Rosenwasser in einem japanischen Shinto-Tempel, das fiel mir gerade so ein, und denselben pH-Wert hat wie die eigene Zunge, dann könnte sie sogar die Frau fürs Leben werden. Nur hatte Silvester 2005 aber schon die Frau fürs Leben und zwei Kinder hat er auch mit ihr. Und obwohl er und Merav seit Tisch Baff 5763 nicht mehr Autostop gespielt hatten, stand auf keinem der vielen kleinen Notizzettel, die überall in seinen Taschen steckten, Merav ihnen den Arsch treten, ihr das Haus und den Rest von allem überschreiben und zu Edel ziehen. Doch, aber erst viel später. Noah kannte Edel seit der 8. Klasse. Er und ich kannten uns auch seit der 8. Klasse. Aber während wir beide fast immer alles zusammen gemacht hatten, Hausaufgaben, Rekordmasturbieren, das Valium und die Kondome unserer Eltern ausprobieren, Strandhosen von Dries van Noten zum Schreiben anziehen, vorletzte Silben zu lang dehnen, verband Noah und Edel nur ein paar Jahre derselbe Schulweg. Rutschbahn, Hallerplatz, die Bogenstraße hoch bis zum HLG, wo Edel im ersten Stock nach links abbog, während Noah weiter in den Ritten musste und nach der Schule wieder dieselbe Strecke zurück. Damals war Noah sexuell noch in der Übergangsphase. Die Schläge der polnischen Kinderfrauen, mit denen er aufgewachsen war, brannten auf seinem Rücken und seinem Arsch, wann immer er an sein Leben zwischen dem 2. und 7. Jahr dachte. Das passierte 3-mal am Tag und dass er davon eine Erektion bekam, fiel ihm auf. Aber nicht, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Ständer und der Erinnerung an die bösen, bösen Frauen gab. Das begriff er erst viel später, 1985, auf Sardinien, in diesem kleinen, nach Putzmittel stinkenden Hotel in Punta del Giorno, wo wir unsere »Wir schreiben jetzt beide ein Romanferien« machten. Dort gab es, als Sommer- und Herbstdauergast, diese unglaubliche, riesige englische Kuh, die mit uns am liebsten Fangen spielte. Ja, Fangen. Wir rannten um den Pool hinterher her, oft stundenlang, und natürlich griff auch ich ab und zu in ihre speckigen Hüften, aber mir gab das nicht viel. Noah wollte, wenn er sie hatte, dass sie ihn gegen das bröckelnde Mäuerchen neben dem Strandcafé drückte, und war niemand in der Nähe, zog er seine Wasserpumpgun raus, schob sie der Engländerin mit dem Griff in die Hände und bat sie, ihm einen kräftigen Schuss zwischen die Augen oder noch besser auf den nackten Bauch zu verpassen. Zu der Zeit dachte Noah bereits, er sei pervers. Aber war das wirklich? Hätte er dann nicht wenigstens als 13-jähriger Edel Uhrmacher auf dem Weg vom HLG ins Grindelviertel angefleht, ihn ins Gebüsch zu stoßen oder ihm von hinten in die Hacken zu treten? Dass für ihn Gewalt plus Ständer gleich Liebe war, begriff er erst auf Sardinien. Warum? Weil ihn der Wasserstrahl, der ihn traf, zwar happy machte, sehr happy, aber nicht verliebt. Was ist der Unterschied zwischen Liebe und Sex? Wie soll ich solliger Rubiner, der Sohn eines Familienstalin und einer treulosen Mutter, das wissen, wenn ich selbst nicht weiß, was Liebe ist? Als Edel sich an Silvester 2005 über Noah beugte, hatten die beiden sich seit fast 20 Jahren nicht mehr gesehen. »Schlimm«, sagte Edel. Sie hatte Noah nicht erkannt. Sie guckte in ein hübsches, schmales, dämliches Gesicht, an dem ihr zuerst auffiel, dass es zwar rasiert war, aber nicht überall. Kleine braune Büschel klebten am Hals und unter dem Kinn, und sofort blinkte in Edels Erinnerung ein anderes Gesicht auf. Als würde sie im Dunkeln fotografieren, leuchtete immer wieder, wie vom Blitz erhellt, die aufgescheuchte Miene dieses unglaublich süßen, schlecht rasierten Kerls auf, der damals, wenn sie ihn fragte, was er nach der Schule noch mache, frech stotterte, »Ich hol mir einen runter.« Pause. »Nein, das war ein Witz, Edelein. Ich mache Hausaufgaben. Dann würge ich den Weltraumfraß meiner Mutter herunter und dann gucke ich mit meinen Eltern und Tekla, unserem einbeinigen bayerischen Dienstmädchen, bis 2 Uhr nachts fern.« Das war übrigens kein Witz. Es war zwar genau so, wie Noah sagte, nur dass er immer wieder in seinem Zimmer verschwand, sich aufs Bett warf und den Bauch und alles andere, was er unten hatte, so oft gegen die Matratze stieß, bis er kam. »Schlimm«, wiederholte Edel, und in ihrem Kopf klingelte es wie bei Börsenschluss in New York. Dann sagte sie, »Noah, Noah Forlani, ich dachte, du bist verheiratet und lebst in Tel Aviv.« Noah, benommen von Geris Boxschlag, hatte auch eine Vision. Das runde jüdische Frauengesicht, behängt mit dichten, fettigen Locken, das sich so unerwartet über ihn beugte, blieb in dieser Vision allerdings, wie es war. Er sah kein beglückendes inneres Blitzlichtgewitter wie Edel. Er hatte kein metaphysisches Wiedersehensgefühl oder den Eindruck, seine Gene hätten es jetzt endlich nach Hause geschafft. Noahs Vision war nur ein Gedanke. Ich Blödmann, dachte Noah, ich könnte doch mal auch mit einem von unseren Girls ringen. Und dann sagte er zu Edel, Kennen wir uns? Ist ja auch egal. Hast du nicht Lust auf ein bisschen Armdrücken? Dabei fiel ihm seine herrische israelische Ehefrau auf Merav ein, die komischerweise trotzdem immer alles machte, wie er es wollte. Und er wurde traurig und bekam eine von seinen kleinen Midas-Depressionen. Meravs Körpergröße, 1,52 Meter. Meravs Gewicht, an schlechten Tagen 45 Kilo, sonst 200 Gramm mehr. So viel wog wahrscheinlich allein schon der linke Schenkel dieser gigantischen Supergolder, die sie gerade so mütterlich um ihn sorgte. Ethel lächelte. Ja, er war's. Wie lange hatte sie darauf gewartet, ihn wiederzutreffen? Überhaupt nicht. Aber als sie begriffen hatte, dass vor ihr der konfuse, lustige, hyperaktive Noah aus der 8b lag, wusste sie sofort, dass sie ihn brauchte. Dass sie nur mit ihm wieder Boden unter die Füße bekäme. Den Boden ihrer fast schon verloren geglaubten ostjüdischen Mütterlichkeit. Und sie wunderte sich, wie sie es ohne diesen schmächtigen Yeshiva-Boy die letzten 20 Jahre ausgehalten hatte. »Ja, ich liebe Armdrücken«, log sie. »Aber nur, wenn ich gewinnen darf.« Noah stand auf, klopfte sich die Canapés und die Scherben vom Anzug, wankte und setzte sich gleich wieder hin. Ethel reichte ihm die Hand. Er nahm sie und sie zog ihn hoch. Nein, sie hob ihn eher hoch, mit einer Leichtigkeit, als bestünde er aus Luft und überflüssigen Gedanken. »Du blutest«, flüsterte Ethel. »Was? Wieso? Hier, deine Hand.« Noah hielt ihr, wie einer Krankenschwester, die ihn verbinden sollte, beide Handflächen hin. In der linken steckte ein funkelnder Glassplitter und er überlegte, ob ihm jetzt schlecht werden sollte. Eigentlich ging es ihm sehr gut. Es war seine Schuld, dass Gary ihn geschlagen hatte, und es hat ihm sogar ein bisschen gefallen. Natürlich nicht auf diese besondere Art, denn er war zwar alles, ängstlich, geil, unterwürfig, planlos, aber ein masochistischer Homo war er nicht, leider. Da sagte er manchmal so ernst zu mir, dass ich ihm sein Bedauern fast glaubte. »Leider, mein lieber Cherubiner«, erklärte er, wie immer ohne zu stottern, wenn wir unter uns waren, »leider hat Gott mich straight gemacht, straight und schüchtern. Lieber wäre ich natürlich schwul. Schwule sind nicht schüchtern, oder? Und sie haben jeden Tag Sex.« Ganz früher hatten Noah und ich uns manchmal die Faust hingehalten und gesagt, »Wonach riecht das?« Dann hatte man antworten müssen, »nach Friedhof.« Gary Harpers sehnige, harte Hollywood-Faust roch nach Strafe. Nach Strafe für das ganze irreversible Glück, das die junge Noah Forlani als Sohn des alten Schleumel schon immer gehabt hatte. Er konnte sich fast alles und fast jeden kaufen. Bis auf das richtige Loch, wie Tal, der Self-Hater, an dieser Stelle einwerfen würde. Und er war mit Sätzen seines Vaters wie diesen aufgewachsen. $100,000 sind besser als 1 Million, mein Kleiner. Die Million liegt irgendwo herum, aber mit den 100.000 muss man arbeiten. Muss ich arbeiten, Nurle? Du geh lieber studieren oder amüsier dich ein bisschen. Wer vom ersten Tag seines Lebens an umspült wird von einem solchen Liebes- und Geldstrom, wer eine solche Kindheit und Jugend geschenkt bekommt, der weiß nicht, was Unglück und Schmerz ist. Und das empfindet er als eine große Gemeinheit. Wo ist Gary, der durchtrainierte und unsentimentale Kalifornier, dachte Noah überglücklich. Ich muss ihn suchen und ihm für den warmen, überraschenden Schmerz danken, den er mir mit seinem Schlag zugefügt hat. Und dann gehe ich mit Super Golder in Sollys Wohnung und wir ringen ein bisschen. Wir sollten die Wunde sauber machen, sagte Ethel. Noah nickte. Und die Hand verbinden. Er nickte wieder. Ich wohne in der Wörterstraße, das ist gleich hier. Er nickte und sagte, bei mir ist es aber auch ganz bequem. Sie lächelten sich an, das heißt Ethel lächelte und Noah zog haifischhaft die Mundwinkel hoch. Was hast du eigentlich zu ihm gesagt, sagte sie. Würdest du in meinem Goebbels-Video spielen? Das hast du zu Gary Harper gesagt? Wirklich? Nein, das sage ich zu dir. Bist du in Israel verrückt geworden? Was für ein Goebbels-Video? Lebst du überhaupt noch dort? Und wie? Sagte Noah. Dabei seufzte er wie ein Jeke, der seit August 1935 dreimal täglich auf die Hitze, die Stadtverwaltung, die Araber und die anderen Juden schimpft, während er im Café Mugrabi auf die allen jungen Frauen zwischen die Beine guckt. »In Tel Aviv«, sagte Ethel. »In Herzliya.« »Herzliya«, wieder diese Seufzen. »Pituach.« Inzwischen standen ein paar Leute um die beiden herum. Die Sorte, nicht hässlich, aber auch nicht schön und trotzdem beim Film. Und wenn jemand Statisten für eine Stalingrad-Serie gesucht hätte, hier hätte er sie gefunden. Noah war die verklemmte deutsche Stimmung, die sich gerade über seinem niedergestreckten Körper ausbreitete, egal. Seit er in Israel lebte und als Sohn eines menschenfreundlichen Vaters, interessierten ihn ethnische Unterscheidungen kaum noch. Außer jemand war eine 80 Kilo schwere ukrainische Nutte, die sich, damit es ihm richtig schön schlecht ging, auf seinen Brustkorb setzte. Die hatte er dann besonders gern. Die Leute stierten ihn an und sagten nichts. Noah stierte genauso dämlich zurück. Dann drehten sich alle schnell weg, weil sie merkten, dass Ethel bei Noah stand, ihn verliebt ansah und seine blutende Hand streichelte. Die meisten dieser überempfindlichen neuen Deutschen, die für den Rückzug ihrer Soldaten aus Afghanistan waren und gegen die Neoprenburkas, in denen sich muslimische Mädchen immer häufiger in Berliner Schwimmbädern zeigten, hatten natürlich noch nie erlebt, dass jemand niedergeschlagen wurde. Und darum würden sie jetzt leiden. Sie würden am Ende dieser Neujahrsnacht bedrückt ins Bett gehen, sie würden bedrückt wieder aufstehen, sie würden denken, was für ein Scheißomen für dieses neue Scheißjahr. Und später würden sie sich lange an diese Party erinnern. Die Valhalla Film feierte Silvester und eine neue Evid-Maschine, die automatisch alles, was witzig und jüdisch war, rausschnitt. Eine Party, bei der zuerst ganz lange nichts passierte, bis ein plötzlicher amerikanischer Gewaltausbruch gegen diesen dünnen, hektischen Stotterer mit flaumübersäten mongolischen Wangenknochen sie daran erinnerte, dass das Leben doch nicht perfekt war. Palästina, Ruanda, Darfur, Schliemannstraße 12. Gary und Tal der Self-Hater Schmelnik waren natürlich verschwunden. Noah löste sich aus seiner Erstarrung und sagte zu Ethel, »Kann die Scherbe noch ein bisschen drin bleiben? Ich muss schnell was erledigen.« Er zog die blutende Hand weg, machte einen Schritt nach vorn und blieb wieder stehen. So männlich wie jetzt war er sich das letzte Mal in der Synagoge an Yom Kippur vor 30 Jahren vorgekommen, als Rabbi Balaban uns angefahren hatte, wir sollten nicht reden. Worauf Noah laut stammelte, »Gott hört nur, was er hören will, sie jeckischer Blödmann.« Und 300 Hamburger Juden, die sonst immer brav und still wie eine evangelische Sonntagsgemeinde in der kalten, weißen 50er-Jahre-Schule an der Hohen Weide herumsaßen und mit latentem Übelkeitsgefühl darauf warteten, dass Balabans Lama-Gottesdienst endlich vorbei war, applaudierten. »Wir verbinden die Hand später«, sagte Noah zu Ethel in der tiefsten Stimmlage, die er hatte. Und dann rubbelte er vor allen Leuten ihre dicke, haarige Wange, als wäre sie ihr Allerheiligstes. Ethel, die sofort Angst bekam, dass sie in letzter Sekunde die Beute ihres Lebens entwischen könnte, erwiderte geistesgegenwärtig, »Aber ja, gar kein Problem, ich komme mit.« Sie hackte sich bei Noah ein und Noah wurde von ihrem dicken Arm halb zu Boden gedrückt. »Soll ich dich tragen?«, sagte Ethel. Sie lächelte. Sie meinte es nicht ernst. Und sie wusste nicht, wie gern Noah ja gesagt hätte, gerade heute. »Ich habe euch früher immer beim Sport zugeguckt«, sagte Ethel plötzlich, von ihren eigenen Worten überrascht, als sie im Treppenhaus auf den Fahrstuhl warteten. »Du warst immer der Schlechteste, das hat mir gefallen.« »Ja, mir auch«, sagte Noah. »Leider mussten wir ohne euch Mädchen ringen.« »Ihr hattet ringen? Ihr nicht?« Gary und Tal standen auf der Straße und rauchten. Tal, auch so ein Dünnling wie Noah, aber drahtig und furchtlos, grinste vor sie hin, wie jemand, bei dem man nicht weiß, steht er unter Drogen, wartet er auf Drogen, oder hat er mal im Gazastreifen einen 12-jährigen Palästinenser umgelegt, weil der sein Magnum-Eis so bescheuert hielt, dass man denken musste, es sei ein Molotow-Cocktail, den er gleich gegen Tals Mannschaftswagen schleudern wird. Gary lächelte nicht. Er trug in seinem jungen, eckigen Crocodile-Dundee-Gesicht die antrainierte Ernsthaftigkeit eines Schauspielers, der zwar seine Drehbücher zuerst falsch herumhält, aber, weil er schon 100-mal im Leben Auf Wiedersehen zur geliebten Filmteam-Familie sagen musste, über eine emotionale Intelligenz verfügt, die man sonst nur von 8-jährigen Scheidungskindern kennt. Als die beiden, Noah und Ethel, aus dem Haus rauskommen sahen, nickten sie sich stumm zu. »Hey, du, Homo«, sagte Gary zu Noah. »Alles klar?« »Klar, alles klar«, sagte Noah. »Aber ich bin kein Homo.« »Nein, natürlich nicht«, sagte Gary. »Ja, leider.« »Leider? Okay, leider.« Gary sah Tal an und er nickte wieder stumm, aber Gary schüttelte auch stumm den Kopf. Tal grinste nochmal, jetzt nicht mehr so nervös. Es war das Grinsen eines Menschen, der etwas will, unbedingt will, und sich deswegen schämt, aber so sehr auch wieder nicht, denn er ist von der Richtigkeit seiner Forderung überzeugt. Ja, frag ihn doch selbst, sagte Tal zu Gary. Aber Gary zuckte wieder herrisch mit dem Kinn. Ich wollte nur, sagte Noah langsam. Hör zu, Homo, unterbrach ihn Gary. Ich habe gehört, du hast ein paar ziemlich gute Ideen. Ich wollte dir, wiederholte Noah, Danke sagen. Danke? Wofür? Ich habe Gary von Good Life erzählt, sagte Tal plötzlich. Wirklich, Gary, sagte Noah. Das war ein super Schlag, wow. Und dann, als ob er gerade aufgewacht wäre, fiel er sich selbst ins Wort. Ach so, ja, Good Life. Zurzeit denke ich viel über so ein Video nach. Ja, dritte Welt interessiert mich auch, sagte Gary und schnippte seine Zigarette weg. Sie trudelte durch die Luft auf die andere Straßenseite, wo eine alte Frau ein Fahrrad neben sich herschob, an dem 10 schmutzige Plastiktüten hingen. Sie hob den Stummel auf und rauchte ihn weiter. Und als Gary das sah, wirkte sein melancholisches Gesicht für eine Sekunde wie ein ausgewrungenes Handtuch. Noah war die Szene natürlich egal. Das Unglück, das er mit eigenen Augen sehen konnte, interessierte ihn nicht. Er stand nur auf medienvermittelte dritte Weltdesaster. Allerdings hasste mein armer Noah nichts so sehr wie die Bezeichnung dritte Welt. Wahrscheinlich auch deshalb, weil das wie drittes Reich klang, aber sicher bin ich mir nicht. Gary, sagte er, es gibt keine dritte Welt. Sonst gäbe es ja auch eine erste Welt. Und so arrogant wollen wir doch nicht sein. Verstehst du? Gary nickte und guckte jetzt so, als hätte ihm jemand seinen ungewaschenen Finger ganz tief hinten reingeschoben. Jemand? The Incredible Hulk, mindestens. Und so ging es weiter. Tal sagte, Gary plane eine Doku im Michael Moore-Stil, nur viel besser, über einen jüdischen Ex-Marine, der letztes Jahr im Sudan als UN-Beobachter von den Janjaweed angeschossen, vergewaltigt und als Sexsklave durch die Wüste mitgeschleppt wurde. Noah sagte, das ist ja sehr interessant. Ich plane gerade mit Good Life eine Kampagne gegen Fettsucht an den Hamburger Schulen. Tal sagte, das ist ja was anderes, Blödmann. Gary sagte, nein, lass ihn, erste Welt, dritte Welt, wo ist der Unterschied? Und er guckte so entspannt, als hätte Hulk den Finger wieder aus ihm rausgezogen. Tal grinste und nickte. Noah sagte nochmal, das ist ja sehr interessant. Tal sagte, Gary braucht 5 Millionen, wir wollen in den Sudan und ein paar Szenen mit Jeff Goldblum nachspielen. Zum Beispiel, wie er die Fackel auf das christliche Hüttendorf wirft und Hora tanzt, während es niederbrennt und die Janjaweed ihn dabei filmen. Stockholm-Syndrom, sagte Noah. Was soll denn das sein, sagten Gary und Tal gleichzeitig. Das ist, mischte sich Edel ein, wenn sie sich Geiseln in ihre Geiselnehmer verlieben oder umgekehrt. Und sie presste sich noch enger an Noah. Wir dachten, sagte Tal, du könntest den Film finanzieren, Blödmann. Klar, sagte Noah, aber nur, wenn du für mich das Goebbels-Video drehst. Was für ein Goebbels-Video, sagte Gary. Ich spiele Josef, wie er mit Magda im Bunker die Kinder vergiftet und dabei eine jiddische Mame singt, sagte Noah. Das gibt gleich 1000 Nazis weniger in den Suburbs von Karl-Marx-Stadt. Tal sagte gedehnt, okay, Gary sagte, bist du verrückt? Und Noah sagte, nein, 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 bin ich nicht. Und du, Gary, spielst für mich den netten Herrn Rüstungsminister Speer. Sonst rückt Good Life keinen einzigen Dollar raus. Das alles natürlich auf Englisch. Fühlte Noah sich in diesem Moment endlich mal wieder so, als hätte er 2 Eier, und zwar auch noch aus Stahl? Oh, sorry, das war jetzt zu schnell. Ich habe ja noch gar nicht Noahs Ein-Ei-Drama erwähnt, das über uns kam, als Noah Mitte 30 war und gerade Kind Nummer 1 gemacht hatte. Diesen Angriff der Ewigkeit auf seine unewige Existenz hatte er damals wie einen Schnupfen abgewehrt. Vielleicht auch deshalb, weil wir alle, ihn eingeschlossen, zuerst nicht begriffen hatten, was los war. Ich machte Witze, Noah auch, und Schleumel vor Lani, der zu der Zeit noch mehr oder weniger am Leben war, sagte zu Noah, als er ihn nach der OP in der St. Jesus-Klinik von Professor Paulus am Innozentia-Park besuchte, »So, mein Kleiner, jetzt weißt du endlich, wie es ist, wenn dir ein Deutscher dort unten reintritt.« Die kleine, zielstrebige Meraf nahm die Sache als einzige ernst, weil sie noch Kind Nummer 2 von ihm wollte. Und das hat Noah ihr sogar gemacht, mit einem Ei. Fast 3 Jahre später, aber ohne viel Liebe. Nein, Noah fühlte sich in diesem großen Augenblick überhaupt nicht gut. Während er mit Gary und Tal draußen auf der eisigen Schliemannstraße stand und redete, den Edeluhrmacher-Koloss sicher im Schlepptau, während er so tat, als wisse er genau, was er von diesen beiden Kleingangstern wollte und dabei ähnlich zufrieden guckte wie Schleume von Lani zwischen Morgenkaffee und Morgenzeitung auf seinem Carrara-Marmor-Klo, während über ihnen die ersten Silvesterraketen explodierten, dachte er eigentlich nur an die Datei von »Shylock war hier« und er hasste mich. aber nicht dafür, dass ich seine Geschichte gestohlen oder erzählt hätte. Und auch meine Übertreibungen. Noah Furlani, aka Itay Korenzecher, dringt zu Press Ahmadinejad vor und überschüttet ihn mit Hühnerbrühe. Itay Korenzecher verschenkt alles, was er geerbt hat, an ein Slow-Sex-Institut in Dhaka. Itay Korenzecher schubst den Kantor von der Bima und singt 1000 Hamburger Juden statt des Kol Nidre ein paar alte Songs von Josef Schmidt und Heinz Rühmann vor, worauf ein Blitz in die hohe Weide Schul einschlägt, Korenzecher verpasst und dem Kantor ein Loch in die Hose brennt. Ja, auch meine Übertreibungen fand Noah ziemlich genial. Naja, halb genial vielleicht, aber immerhin. Und trotzdem hasste er mich. Denn leider waren sie nicht von ihm. Wie lange wollte Noah, mein Noah, selbst diese Art von Buch schreiben? Nein, wie lange wollte er genau dieses Buch schreiben? Geplanter Titel XY, den Namen für seinen Helden hat er noch nicht, und seine Fälle und Unfälle von ihm selbst erlebt, überlebt und erzählt. Noah hatte, bevor er in die Schliemannstraße gefahren war, bei mir zu Hause in meinem Computer gestöbert. Mit den Büchern, Briefen und offen herumliegenden Manuskripten war er schon durch. Und dabei die Shylock war hier Datei entdeckt. Schon wieder selber schuld. Es könnten auch 6 Millionen werden, Blödmann, sagte Tal, der Self-Hater Schmelnik jetzt. Und es könnte auch sein, dass wir noch einen dritten Teil vom Goebbels-Video drehen werden, sagte Noahs Mund ironisch, während sein Hirn sich zusammenzog wie bei anderen Leuten der Magen, wenn ihnen übel wird. Also, was siehst, bist du dabei, Freund? Bist du dabei, sagte Tal. 7 Millionen. Euro. Und schon wieder rollte in Noahs kotzendem Gehirn die übliche Assoziationswelle. Zuerst sah er sich selbst bei seinem allerersten Mal, als seine Mutter reingekommen war und gesagt hatte, »Ach, Noahlein, wie schön, lass dich nicht stören, mach nur weiter.« 3 Minuten später stand die dicke, einbeinige Thekle in der Tür. Sie flüsterte auf Bayerisch, »Deine Mutter hat gemeint, ich soll deine Bettwäsche wechseln, wenn du fertig bist, und Spatzel, bist schon soweit?« Also drehte er sich auf die andere Seite und verschob die Selbstentjungferung um 2 Jahre. Dann sahen Noah mich und Natascha Rubinstein in Auschwitz, April 1988. Er saß damals die ganze Woche an seiner Seminararbeit über Potenzstörungen bei der Second Generation, während Natascha Lemie in Breslau, Warschau und Oswiecim ganz untraumatisiert die Kronjuwelen polierte und wir uns gegenseitig ewige Liebe versprachen. Noah hatte ihr auch etwas versprochen kurz vor unserer Polenreise. Ein Haus in Ottmarschen, eine Finca in Palermo, gibt sowas überhaupt, und eine Duplexwohnung im obersten Stock des Kolbo Shalom Hochhauses in Tel Aviv. Als Natascha Lee und ich aus Polen zurückkamen, hatte sie genug von meiner Selbstverliebtheit und dem ewigen Judengerede. Sie rief Noah an und sie trafen sich, beide ziemlich unaufgeregt, vor Burger King auf der Mönckebergstraße, Nebeneingang für Türken und deutsche Islamkonvertiten. Als sie sagte, sie habe sich jetzt doch für ihn entschieden, sagte er, aber nicht mehr als 10.000 im Monat, Pupkale. Ist das klar? Und schon war sie verschwunden. An diesem Punkt brach die Welle seiner trostlosen Assoziationen. Noah trudelte durch den weißen Schaum seines Minderwertigkeitskomplexes. Und dann war Oxford dran, seine Urniederlage. Jewish Studies. Wolfson College. Morgens immer um 6 aufstehen, 6 Kilometer laufen im Park, 8 Stunden Bibliothek jeden Tag, Punting am Wochenende und saufen mit diesen englischen Juden, die alle wie Gaddafis Söhne aussehen, aber später Kibbutzmanager oder Volontäre im Yad Vashem werden wollten. Leider war Noah nie bis Oxford gekommen. Er hatte es fest vorgehabt, er wollte es, wie er nie etwas gewollt hatte, außer einmal zwischen den Brüsten von Natascha Rubinstein zu kommen. Und darum sagte er, dachte er, seufzte er, wenn ihm mal wieder etwas misslang, wäre ich doch damals nach Oxford gegangen. War ich in seiner Nähe, sagte ich, ja, und was wäre dann? Und er sagte, alles genauso sinnlos, aber ich hätte jetzt zumindest einen Master in... Ich guckte ihn mit meinem karabinerhaften Eidechsenblick an. Bist du sicher? Worauf er deprimiert den Kopf schüttelte. Nein, Noah war nicht sicher, armer Noah. Warum war nie etwas so, wie er es wollte? Warum wurde es nie so? Vielleicht, das hatte zum Schluss der käferartig hässliche Savionoli zu ihm gesagt, sein ungarischer Therapeut, den der sonst so menschenfreundliche Noah von der ersten Sitzung an hasste, da dieser psychomane Klein-Noah-Manipulator und heimliche Pfeilkreuzler ihm nie in die Augen schaute, auch nicht, wenn er ihm die Kleenex-Box reichte. Vielleicht Weil Sie das Gelingen nicht wollen, Herr Forlani. Wie kommt eigentlich einer wie Sie zu einem italienischen Namen? Noah hatte Savionoli danach sofort rausgeschmissen. Aber vorher hatte ihm noch die Meinung gesagt. Und übrigens finde ich, stammelte er, während Savionoli ihm den Scheck für die nächsten 12 Sitzungen, die nicht stattfinden würden, aus den Fingern zog, dass ein Therapeut nie seinem Klienten raten sollte, seine Familie zu verlassen, sie ungarischer Kinderhasser und Goi. Trotzdem hatte der Kinderhasser natürlich recht. Noah hörte immer kurz vorher auf. Einen Flügelschlag, bevor der Erfolg kam. Der Umsatz, die letzte Seite, der Come-Shot. Vor Good Life hatte er am Anfang der Israel-Zeit in ein Streckbankstudio in Nevezedek investiert. Damals lachten noch alle in der Kantine über ihn, auch wenn er da war. Und über seinen Studiochef Uri, oder Uzi, oder Udi, der nach 3 Jahren Indien einen Bart bis zum Bauchnabel hatte. Denn damals hielten alle Pilates noch für eine besonders großflächige Perforierung weiblicher Oberschenkel oder für einen römischen Provinzgouverneur in Palästina in der Zeit von Joshua ben Josef. Als aber nach 2 trostlosen Jahren, in denen Noah alle paar Monate von seinem geheimen Bordellkonto Notüberweisungen an die Bank machen musste, bei Pilatus Pilates Pilati kein Termin mehr zu kriegen war, als sogar ich, obwohl ich nach jeder Stunde auf Uris Streckbank 3 Tage Migräne bekam, bei jedem Israel-Besuch unbedingt in Nevezedek vorbeischauen musste, verkaufte Noah PPP. »Warum hast du das gemacht, Noale? Willst du nicht selbst auch mal etwas verdienen?« Das war ich fast schon wütend. »Hast du endlich mein Drehbuch fürs Goebbels-Video gelesen?« Das war er, leicht abwesend, und es klang nicht wirklich nach einer Antwort. »Ach so, scheiße, ich hab's ja noch gar nicht fertig geschrieben. Ich hab's aber bald, mein lieber Cherubiner. Und dann kriegst du es natürlich als Erster. Woran arbeitest du gerade?« »Ich sagte, ich hätte ausgerechnet am Yom HaShoah den 2. Teil meiner Antifamiliensaga »Die Rubinas« beendet.« »Wie viele Seiten?« sagte er. 800 und ein paar zerquetschte«, sagte ich, so cool und cool, wie es nur ging. Er pfiff leise und guckte süß und neidisch. Zurück in die eiskalte Schliemannstraße. Oben flogen immer noch Silvesterraketen durch den orange-grauen Berliner Stinkhimmel und knallten trocken, während unten hart weiter verhandelt wurde. Thal wollte inzwischen 8 Millionen für Garys Darfur-Film, und wie viel er davon für sein eigenes Gaza-Projekt behalten würde, sollte nie jemand erfahren, nicht einmal Gary. Noah sagte wieder, ja, aber Thal sagte wieder gedehnt, okay, und plötzlich war auch Gary einverstanden. Er würde also im Goebbels-Video den Kriegsminister und Unschuldswitzbold spielen, von Noah meist französisch Albert Lespère ausgesprochen, und zwar wie der in den Bunker reinkommt und die Goebbels-Kinder eins nach dem anderen umkippen sieht, und dann singt er, sorry, ich hab mich in der Tür geirrt und im Führer auch. Wahnsinn, ist das nicht ein Wahnsinn, sagte ich, als Noah mich am übernächsten Tag in Prag anrief und ich noch nicht wusste, was sonst alles in den letzten 48 Stunden in Berlin passiert war. Ja, Wahnsinn, entgegnete er deprimiert. Ich wiederhole, der Gary Harper, dessen Bronco Bullet Filme seit Jahren so populär waren, wie früher Gladiatorenkämpfe beim Volk und beim intellektuellen Nichtvolk, dieser neue, leicht beschränkte kalifornische Alleskönner, der in den letzten beiden Tarantinos als einziger Protagonist alle Massaker überlebte, der Freund von Owen Wilson und Senator Kennedy, er würde tatsächlich in Noahs Goebbels-Video mitspielen. Aber Noah konnte sich nicht freuen. Erstens, weil er schon wieder jemanden kaufen musste, diesmal mit 8 Millionen, also fast der Hälfte seines von Schleumel geerbten Schatzes. Warum, zischte er dann noch arrogant ins Telefon, macht nicht einer von den Schleimern da draußen mal etwas umsonst für mich? Warum sagt keiner, gute Idee, guter Typ, überwältigende Ausstrahlung und wahrscheinlich 2 Eier? Und zweitens, Dr. Savionoli, der Psychomane, hat es schon gesagt, fühlte sich Noah kurz vor einem Erfolg immer so gut wie ein iranischer Drogenschmuggler, den sie auf dem Marktplatz von Isfahan mit verbundenen Augen und vollgepinkeltem Pyjama auf diesem haushohen Baukran hochziehen, um ihn danach mit einem Strick um den Hals gleich wieder herunterfallen zu lassen. Bei mir selbst nannte ich diese Art von Gefühl präkoitale Depression. Bei Noah war es das Entsetzen darüber, etwas geschafft zu haben. »Wenn etwas geschafft ist, Herr Forlani«, sagte Savionoli, nachdem Noah ihm einen 2. Scheck für seine Diskretion gegeben hatte, »kann man von nichts mehr träumen, wenn man so ein Luftmensch ist wie Sie. Sehen Sie mich an. Ich bin einfach nur froh, dass Sie nie wieder meine Praxis, dieses Buddha und Pest meines Herzens, vollstinken werden.« »Und jetzt raus hier, Sie Ungoi. Kesse Chocolom.« Daraufhin war es nur kurz sogar richtig gut gegangen. Wo sollte das Goebbels-Video eigentlich laufen? Bestenfalls auf seiner neuen Seite im Internet. Sonst kam ja nur noch das Gazer Filmfestival in Frage. Den ersten Goebbels-Film, Dr. Josef Studienjahre, hatte Noah zusammen mit Avi Blumenschwein, eigentlich Avigdor Blumenstein, und dessen 5000 Euro Nikon bei Avi im Büro, im Badezimmer und im geheimen SM-Raum von Avis Eltern abgedreht. Zuerst saß Noah, der auch hier schon den Dr. Josef Goebbels spielte, am Schreibtisch und diktierte der kleinen schielenden Schwester von Avi, die mit ihren Dreifachhüften wie Avi vor einer seiner Kürbisdiäten aussah, die letzten Zeilen von Goebbels Roman Michael. Danach duschte Noah in einem silbernen Ledertanga, trällerte Lili Marlene und pinkelte kurz in den Abfluss, und der perverse Avi hielt die Kamera etwas zu lang auf den gelben Wirbel zwischen Noahs nackten Füßen. Zum Schluss die vorweggenommene Sportpalastrede in Papa Blumenschweins Handschellen und Ketten. Ich: Was soll das nur alle? Er: Frag ich dich, warum du in deinen Büchern Witze über die Unbeschnittenen machst, Karubiner? Warum hast du zum letzten Kant-Jubiläum in den New York Times geschrieben, alle deutschen Intellektuellen seien Chaoten? Du, der Autor von Post aus dem Holocaust, erkundigst dich nach dem tieferen Sinn von irgendwas? Ich: Schon gut. Auf Noahs Internetseite www.goodlife.co.il konnte man alles Mögliche machen und sehen. Zum Beispiel zusammen mit computeranimierten uigurischen Bauern ihre sehnigen Bergziegen melken. Je weniger man von dem weiß-gelben Rinnsal aus diesen lebenden Kadavern herausbekam, desto mehr Euros, wie Thales aussprechen würde, musste man auf das Konto von Save Uiguria überweisen. Der Link blinkte dunkelrot und es tropfte aus ihm virtuelles Uigurenblut. Oder es gab die neuesten Nachrichten aus dem Amazonas. Wann immer dort ein Baum fiel, machte es Klack. Wer hier zu lange hängen blieb, konnte nachts nicht mehr einschlafen, weil er ständig das Geräusch des sterbenden Regenwalds hörte. Klack, klack, klack. Neben Noahs persönlichem Blog, Überschrift »Alles, was auch dir wehtun würde«, worunter er Meldungen über Frauenbeschneidungen, Massenfimose und Gangbang-Übergriffe auf deutsche Neonazis sammelte, gab es 3 Calypso-Lieder umsonst zum Herunterladen, die Noah mit den Jajachwes, unserer alten ZJD-Band, in einem Studio in einer offengelassenen Moschee in Jaffa aufgenommen hatte, auf Jiddisch, mit jamaikanischem Akzent. Mathildele, Oi Angelina und Coconut Diaspora. Und dann war dort auch der erste missglückte Doc Joe-Film. Doch den hatten nur 152 Leute gesehen. Wenn die gewusst hätten, wie es mit Noah weitergehen würde, hätten sie sich ihre kranken Kommentare vielleicht gespart. Eine einzige atonale Scheiße und eine Beleidigung für alle Opfer russischer Massenvergewaltigungen. Aha. Oder: Hier, Forlani, ein geladener Revolver, nehmen Sie ihn, gehen Sie ins Nebenzimmer und seien Sie ein Mann. Dieser witzige Zweizeiler stammte von mir. Oder: Noah Forlani, du musst nur sagen, dass du an die Allmacht Allahs glaubst und 3-mal den Namen des Propheten aussprechen, ohne dabei zu jiedeln. Und schon gehörst du zu uns, Islamisches Zentrum Neu-Ulm. Wir sollten aber bald drehen, sagte Gary. Noch eine Woche Berlin und ich träume auf Deutsch. Ich hätte morgen zum Beispiel eine halbe Stunde Zeit. Ha, ha, ha. Ja, so lange werden wir nicht brauchen. Im Ernst? Ich lüge nie, sagte Noah, nur wenn es sein muss. Sie redeten natürlich immer noch Englisch. Der dünne Tal summte ironisch die ersten Takte von The Star-Spangled Banner, brach hustend ab und verdrehte die Augen, aber das konnte in der Dunkelheit keiner sehen. Er steckte sich eine Zigarette falsch herum an und spuckte sie fluchend aus. Dann nahm er eine neu und rauchte sie mit tiefen, hungrigen Zügen. »Los, pitch mich«, sagte Gary, »worum geht's in deinem kleinen Film überhaupt?« »Das erfährst du erst nach dem Dreh«, sagte Noah. Jetzt komm schon, nur die Zusammenfassung, oder hast du es mir schon erzählt? Ich kann mich nicht konzentrieren, sorry, Gary, sorry. Was? Du hast es auch? Was das? ADS, sagte Gary. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Sag das nochmal. Gary guckte ihn an, als hätte er ihn nie vorher gesehen. Seine großen schwarzen Augen sahen aus wie die Augen einer Manga-Figur. ADS, sagte Ethel. Man stirbt nicht daran, aber es nervt. Genau, woher weißt du das? Noah, der Ethel vergessen hatte, drehte sich viel zu schnell zu ihr herum. Aber Ethel, groß und schwer wie die Venus von Milo, sog, statt vor Schreck zusammenzuzucken, nur etwas zu laut ein bisschen Luft durch ihre Zucchini-Nase ein. Solche Nasen sieht man sonst auf den Keiltafeln von Ninive, dachte Noah erstaunt, und sie gehören immer nur Männern. Sehr interessant. Und was dachte Ethel? Er starrt. Der Kleine starrt mich an wie ein russischer Jude die Klagemauer. Ich sollte zurückstarren, wenn mein individuelles Rückkehrprogramm Erfolg haben soll. Dann spürte sie, wie jemand eine festgezogene Schraube in ihr löste. 20 Jahre, in denen sie dem Traum von der Mischehe nachging, waren plötzlich genug. Was hatten diese großen, humorlosen deutschen Männer von ihr gewollt? Vaters Geld vielleicht oder einmal in ihr jüdisches Krötengesicht spritzen und sich danach so schuldig fühlen wie ihre Väter und Großväter? Ethel wusste natürlich, dass sie nicht schön war. Sie wusste aber auch, dass Menschen wie sie an Ausstrahlung gewannen, wenn sie sich hässlicher machten. Sie schnaubte wieder, jetzt lauter. Sex war Macht, zumindest wenn man wie sie einen kleinen süßen Mann wie Noah aus der 8B hochheben konnte. Wie wäre es, wenn... Der Gedanke kam ihr ganz plötzlich und ihr fiel ein, wie Noah vorhin ihre haarige Wange gestreichelt hatte, als wäre sie ihre Punani. Sie schnaubte wieder und legte den Arm so fest um ihn, dass er husten musste. Wie wäre es, wenn... Familie, Kinder, ewiger Streit, Leben und Denken von der Hand in den Mund, ich, die hässliche Kröte, endlich der Chef. »Mach dir nichts draus«, sagte sie zu Noah. »Besser als JSS.« »Was ist denn das?«, sagte Gary. »Jüdisches Selbsthass-Syndrom?« Er grinste stolz. »Das hab ich mir ausgedacht, Zeitlupe«, sagte Ethel, »um meinen Jugendfreund hier zu beruhigen.« Gary hörte sofort auf zu grinsen und Tal fing wieder an, leise etwas zu summen. Er wurde rot, was wieder keiner sehen konnte, und machte ein paar Mal ein Geräusch wie ein Deutscher, der lacht oder niest. Noah hatte wie immer nicht zugehört. »Hattest du das damals auch schon, Noahlein?«, sagte Ethel. »Was? Naja, dieses Unstete.« »Es ist nicht meine Schuld, ich habe so wenig Mikronährstoffe«, antwortete er und bückte sich innerlich, also dort, wo es zählte. Und dann spielte er mit singender Kinderstimme wieder 8b. Frau Albus, es tut mir leid, meine Eltern haben heute Morgen vergessen, mir meine Ritalin-Portion in den Tee zu kippen. Ich find's ja auch nicht gut, dass ich beim Diktat immer dazwischen rede.« »Die Frau Albus«, sagte Ethel. Sie lachte leise. »Ja«, sagte Noah, »Deutsch, Geschichte, Sport.« »Hello«, sagte Gary. »Ja? Hello, ich bin vielleicht auch noch da.« Noah hatte aber wirklich keine Lust mehr. Er hatte es geschafft, sie würden das Video drehen, egal was es kostete. Was war die nächste unmögliche Idee, mit der er alle nerven konnte? So ein Triumph schmeckte jedes Mal wie der kalte, ungesüßte Pfefferminztee, den Teckler fast 50 Jahre lang zum Abendbrot gemacht und den bis auf seine debile Mutter nie einer getrunken hatte. »Ich muss jetzt, wir telefonieren. Ruf mich an, wenn du bis 10 zählen kannst.« »Wie, ich soll dich anrufen?« Garys amerikanischer Eishockeyspieler Bariton. »Du sollst mir noch mal so richtig schön eine verpassen«, dachte Noah. »Bestimmt geht's mir danach besser.« Er zog flehend die Augenbrauen zusammen. »Na gut«, sagte er. »Gib meiner Jugendfreundin hier deine Nummer. Ich bin gerade nicht so gut drauf.« »Und mein Agent ruft dann ihren Agenten an?« »Du kannst ja witzig sein, Zeitlupe«, sagte Ethel. In der Sekunde fing es zum Glück wieder an, aus Noahs verletzter Hand zu tropfen. Die kleine dunkle Pfütze vor seinen Füßen sah zuerst wie ein Herz, dann wie Afrika, dann wieder wie eine Pfütze aus. Noah versank in Gedanken. Das war wahrscheinlich das Einzige, was er wirklich gut konnte. Eben noch hier, ein Gedankenfetzen später schon auf dem Noah-Planeten. Dort lebte er die meiste Zeit, zufrieden und unzufrieden, zusammen mit seinem Charme, seinem Neid und seinem schlechten Gewissen. Und es gab eine Videokamera, die filmte, was er tat. Aber wer stand hinter der Kamera? Jemand, der alles sah. Die alles sah. Die abends kalten Pfefferminztee trank und ihrem Sohn beim Masturbieren applaudierte. Noah berührte kaum den Boden. So leicht war auf einmal alles, so sinnvoll. Und er freute sich auf ein paar Runden mit Supergolde auf meinem Futon. »Kannst du mir noch einen runterhauen, Gary?« »Was, du Homo?« »Ach, nichts, zwar nur ein Witz.«